Es ist schön, wieder hier zu sein in Eisenhüttenstadt. Schön, wieder zu sehen. Für die, die ich nicht kenne oder die mich nicht kennen, ich heiße Aaron Levin und ich bin in Israel geboren, in England aufgewachsen und wohne seit 7 Jahren in Berlin mit meiner Familie. Ich bin mit Rebecca verheiratet und wir haben 5 Kinder. Also bei uns ist es sehr ruhig zu Hause, sehr gelassen, ein bisschen langweilig. Ich muss jetzt aufpassen, weil meine Tochter dabei ist, was ich da sage. Ja, ja, ich freue mich, dass meine Tochter Yael mit dabei sein darf oder kann dieses Mal. Und ich habe den Privileg, die Arbeit von Juden für Jesus in Deutschland zu leiten. Und für die, die Juden für Jesus nicht kennen, es ist ganz einfach, ein ganz einfaches Konzept. Wir sind Juden und wir glauben an Jesus. Und wir wollen, dass andere Juden auch für Jesus sind. Und deswegen machen wir unsere Arbeit, das ist eine evangelistische Arbeit, wo wir in unterschiedlichen Arten und Weisen die gute Botschaft über Jesus weitergeben. Und ihr könnt gerne mehr über uns erfahren in diesem Vorstellungsflyer. Jeder hat hoffentlich eins davon bekommen. Ich sage immer, das funktioniert ganz gut als Gebetserinnerung, wenn man das auf dem Kühlschrank so draufklebt mit einem Magnet. Dann denkt man, wenn man seinen Orangensaft oder Milch oder Bierchen oder was auch immer ihr trinkt, rausnimmt, ihr denkt, ach, ich muss für Juden für Jesus beten. Weil ohne Gebet können wir unsere Arbeit nicht tun. Das ist so in Gottes Königreich. Und für die, die noch mehr von uns erfahren wollen, es gibt hier auch eine Antwortkarte und da kannst du unseren kostenfreien Link bestellen. Also für die, die das machen wollen, bitte beide Seiten ausfüllen. Ihr könnt mir das gerne dann beim Büchertisch draußen zurückgeben und dann können wir in Verbindung und in Kontakt bleiben. Ich glaube, einige von euch haben das schon gemacht, also vom frühen Malen hier. Genau, aber jetzt kommen wir zum Thema. Und Kai-Uwe hat mich gebeten, ein bisschen über Tempel zu reden und so die Verbindung mit Jesus. Die Stiftshütte ist eigentlich die, von was von Gott gegeben worden ist. Und der Tempel ist dann halt daraus entstanden, also diesen mehr oder weniger gleich auch von der Aufstellung her. Und wir werden hoffentlich ein bisschen entdecken, wie das auf Jesus hinaufweist. Also ich bete kurz und dann schauen wir Gottes Wort an. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir heute in deinem Wort wieder reinschauen dürfen und bitte segne du diese Zeit, bitte schenk uns allen offene Herzen, bitte schenk du mir Weisheit, dass ich ja deine Botschaft verkündigen kann. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Also, wir fangen an mit einem kleinen Quiz und zwar, was seht ihr hier?
Zwei alte Männer,
ja. Nur zwei alte Männer?
Nee, eine Frau und ein Mann.
Eine Frau und ein Mann, okay, ja.
Und jetzt ist es
noch
ein
was?
Kelch.
Ja, ein Kelch oder eine Vase,
ja.
Ist es, ja. Also,
wo sind jetzt
die weißen, also Teil ist eine Vase und dann man kann auch zwei Gesichter sehen, oder?
Ja.
Gut. Und was ist mit dem hier?
Eine Hase sein, ne?
Eine Hase, ja, auf jeden Fall.
Eine,
ja, da haben wir die Ohren und da das Gesicht von einer Hase. Ja, gibt es noch was dort
sein
zu sehen?
Eine Ente.
Eine Ente. Eine Ente, ja. Das wäre dann der Schnabel von der Ente. Also er sieht in diese Richtung. Hase sieht in diese Richtung. Seht ihr das alle? Ja.
Ja.
Ja. Super. Und was ist mit dem hier? Was seht ihr dort?
Eine alte Frau.
Ah, das kennst du, oder? Eine alte Frau und eine junge Frau. Wer sieht denn die alten Frau, die alte Frau? Ja, und die junge Frau? Ja, okay. Also, die alte Frau, das ist ihren Mund und Nase und Hut und so. Und die junge Frau, das ist ein bisschen schwieriger, das ist ihre Halskette. Haare, so eine, keine Ahnung, was das sein soll. Und dann ihre Augen und sie schaut in diese Richtung. Seht ihr das? Ja, ist schwierig, ne? Also, bei jedem Bild hat man einfach mehrere Varianten. Und es ist auch tatsächlich so,
manchmal in der Bibel. Wenn wir in die Bibel lesen, vor allem im Alten Testament, sehen wir auf die einen Seite vielleicht eine Hase, aber wenn man so ein bisschen reinguckt, man merkt, da ist was Tieferes drin, da ist was Verstecktes drin. Und da sieht man dann die Ente oder junge und alte Frauen und so. Und im Hebräerbrief nennt der Autor das Schatten, eine Schatte, also Schatten und Realitäten. Also die Schatten im Alten Testament und die Realität im Neuen Testament. Und wir werden jetzt, wenn wir die Stiftshütte anschauen, wir werden diese Schatten anschauen und gucken, wie sie hinaufweisen auf Jesus. Also wenn man vielleicht nur auf den ersten Blick das Alte Testament liest, man kommt nicht unbedingt zu dem Schluss, ach so, das weist ja auch auf Jesus. Aber wenn man Jesus kennt, wenn man zurückschaut, dann kann man ihn wirklich in diesem, im Alten Testament entdecken. Also wie gesagt, Thema für heute ist die Stiftshütte. Die Stiftshütte finde ich ganz interessant. Wir wissen mehr über die Stiftshütte. Es gibt mehrere Kapitel über die Stiftshütte als über die Schöpfung. Interessant, oder? Man würde denken, Gott würde mehr Informationen weitergeben über die Schöpfung und nicht über diese Zelt. Und da ist sie. Man fängt an mit der Bibel zu lesen und man liest über die Schöpfung und das ist spannend und wow, wunderbar. Und dann kommt man zum Flut zum Beispiel, Turmbau zur Babel. Es gibt lauter spannende Sachen im ersten Buch Mose. Und ich weiß nicht, ob du das mal angefangen hast, mit der Bibel dort erste Vers zu lesen oder du machst es durchlesen durch die ganze Bibel. Ja? Und dann kommst du am Ende vom, also 1. Mose ist gut, da ist es nicht so schwierig, vielleicht einen oder zwei Stammbäume, aber nichts Schwieriges. Und dann kommt man zum 2. Mose. 2. Mose ist auch richtig cool. Es gibt die ganze Geschichte mit dem Pharao und spannend und Auszug aus Ägypten. Und dann kommt man zu dieser 10 Kapitel und es liest sich wie eine IKEA-Gebrauchsanweisung, ne? Von der Stiftshütte. Und es wird wiederholt. Also wir haben es einmal ganz genau, wie die Stiftshütte aussehen soll. Und dann kriegen wir es nochmals. Quasi, so ist der Plan. Und dann haben sie es so gemacht. Und wenn man das liest, man denkt, das ist einfach eine Zeitverschwendung. Warum ist das zweimal drin? Warum haben wir 10 Kapitel über die Stiftshütte? Das ist für mich unrelevant. Ich brauche 10 Kapitel über die Schöpfung. Aber Gott denkt anders. Und wenn etwas in der Bibel wiederholt wird, dann ist es eine Art und Weise, unsere Aufmerksamkeit darauf zu ziehen, weil es wichtig ist. Und wir sollen merken, wenn es mehr Kapitel über die Stiftshütte gibt als die Schöpfung, dann heißt das, dass die Stiftshütte in irgendeiner Art und Weise wichtiger ist als die Schöpfung. Wie kann das sein? Wie kann ein alter Zelt wichtiger sein, als wie die Welt geschaffen ist? Ich glaube, weil dieser alte Zelt, das zeigt uns Gottes Weg der Erlösung. Und in die Stiftshütte werden wir entdecken, es gibt die ganze Botschaft Gottes versteckt in diesem Zelt. Also wenn man das kennt, dann braucht man, dann weiß man, wie man zu Gott kommen kann und muss und was von einem erwartet ist von Gott und wie man Gott letztendlich begegnen kann. Und das ist für Gott wichtiger, dass wir das wissen, als dass wir alles wissen über, wie er die Welt geschaffen hat. Wir machen zuerst so einen Überblick über die Stiftshütte, dann machen wir so eine Rundreise. Wir werden, wenn wir das in der Bibel lesen, ihr werdet sehen, immer und immer wieder steht es dort, dass Mose und die anderen Leute, die die Stiftshütte gebaut haben, die haben es gebaut nach dem Plan. Steht immer und immer wieder. Also es wird, ich glaube, wir sehen es uns hier aufgelistet. Auch dann im Neuen Testament wird es wiederholt. Mose hat das nicht einfach beliebig gebaut. Er hat nicht gedacht, ah ja, da können wir so eine Vase haben in der Ecke. Oh, vielleicht ist es schön mit einem Tisch da. Oh ja, was sind die, welche Farben sind an die Mode? Ja, wir können es da so haben. Nein, also Gott hat ihm das offenbart. Gott sagt ihm, mach das nach dem Plan, wie du es auf dem Berg gesehen hast. Und das Wort für Plan ist entweder so ein Bauplan oder ein Modell, als ob Mose das direkt gesehen hat. Ich habe da auf dem Bildschirm eingeblendet, es gibt ein sehr gutes Buch darüber, allerdings auf Englisch, Made According to Plan. Also für die, die noch mehr wissen wollen, die können das vielleicht finden. Aber das hat mir geholfen in der Vorbereitung für diese Predigt. Also warum war es so wichtig, dass Mose das gemacht hat nach dem Plan? Weil das war wichtig, um uns zu zeigen, Mose hat das nicht erfunden. Das war von Gott gewollt. Und zweitens, weil er das tatsächlich gesehen hat. Wir lesen in dem Hebräerbrief, Hebräer 9, 25, denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in eine Nachbildung des Wahrhaftigen ist der Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Mose hat die Stiftshütte gesehen, also die himmlische Version von der Stiftshütte, und hat es dann nachgemacht. Also das, was auf der Erde war damals, das war nur eine Nachbildung von einer himmlischen Realität. Und von der Stiftshütte können wir lernen, wer Gott ist, was er von uns will und wie wir Gemeinschaft mit ihm haben. Bevor wir so die Einrichtung anschauen und dann die Rundreise machen, was würdet ihr denken? Was ist der heutige Wert von der Stiftshütte? Wenn wir das so umkalkulieren, umrechnen in den heutigen Wert von Euro und so, wie viel würde man brauchen, um die Stiftshütte heute zu kaufen oder zu schaffen? Was würdet ihr denken? Ihr könnt gerne einfach laut ein paar
10.000
Euro. Nicht schlecht.
Also mit dem Goldpreis. Und
ja.
20.000.
20.000? Ja.
20.000. Eigentlich ist es ein bisschen mehr.
Ja,
das funktioniert. 15 bis 20 Millionen Euro würde es kosten, die Stiftshütte heutzutage zu machen. Also ist es so viel wert. Ne? 50 bis 20 Millionen Euro für dieses Zelt. Also damals haben sie so viel investiert. Ne? Also wir lesen im zweiten Buch Mose, sie haben alles Gold und Silber und Bronze und Kupfer und alles Mögliche von den Ägyptern mitgenommen. Also Gott hat ihnen gesagt, sie sollen ja bitten um diese Sachen. Und dann in die Wüste haben sie das an Gott quasi weitergegeben für den Aufbau von der Stiftshütte. Und hier finde ich ein wichtiges Prinzip für uns. Das Beste geht an Gott. Das Beste geht an Gott. Wir sehen das auch später mit dem Tempel, das da haben die Leute auch eine Menge Nein investiert in diese Gebäude, um zu zeigen, dass ja, das Beste geht an Gott. Und später bei dem Wiederaufbau oder bei dem Aufbau vom zweiten Tempel, Gott beschwert sich. Er beschwert sich durch den Propheten Haggai. Und Haggai sagt zu das Volk, ihr baut eure schönen Häuser und mein Haus ist quasi vergessen. Also Gott muss auf die erste Stelle sein. Und das Beste geht an ihn. Aber das ist auch freiwillig. Und wir haben die Entscheidung, das zu tun. Es gibt ein interessantes Vers in 2. Mose. Da lesen wir, Mose redete weiter mit der ganzen Gemeinde der Kinder Israels und sprach, das ist das Wort, was der Herr geboten hat. Bringt aus eurer Mitte eine freiwillige Gabe für den Herrn. Jeder, den sein Herz dazu treibt, der soll sie bringen, die freiwillige Gabe für den Herrn. Das ist witzig, oder? Gott hat das geboten, aber es ist freiwillig. Also welche ist es denn? Beides. Gott sagt, hat zu den Menschen gesagt damals, ihr müsst es tun, aber es ist euch überlassen, wie großzügig ihr sein wollt. Und letztendlich waren sie ganz großzügig. Sie wollten alles geben für Gott. Und meine Frage, eine kurze Herausforderung ganz am Anfang von der Predigt, wie ist es mit uns heute? Geben wir Gott unser Bestes? Nicht nur hier im Finanziellen, ich rede nicht unbedingt darüber, aber geben wir Gott unser Bestes, das beste Teil von unserem Leben? Oder sagen wir lieber, na, ich behalte mein Leben für mich. Ich mache mein Haus sozusagen schön, mein Zelt schön. Und Gott kriegt dann vielleicht ein bisschen davon. Gott will natürlich das Beste von uns haben. Jetzt kommen wir zu der Einrichtung, wie es ausgesehen hat in dem Lager. Die Stiftshütte war gerade zentral, es war mittendrin, mitten in dem Lager. Und all die verschiedenen Stämme vom Volk Israel sind rundherum gezeltet. Diese Abbildung habe ich im Internet gefunden. Ich kann euch hundertprozentig versprechen, es hat nicht so ausgesehen, weil ich bin ja Israeli. Und ich weiß, wir hätten das nie geschafft, so organisiert zu zelten da, so wie die Leute dort. Also vielleicht, wenn es der Schweizer Volk gewesen wäre, hätte es so ausgesehen. Aber bei uns Juden keine Chance. Jedoch, ich glaube, dass das ungefähr so ausgesehen hat. Na, wir lesen auch in 2. Mose und später im Gesetz Mose, wo die verschiedenen Stämme gezeltet haben. Und es war tatsächlich so, es waren mehrere im Süden als im Norden und ungefähr gleich auf die westliche Seite und ostliche Seite. Aber wahrscheinlich haben sie nicht so in schöne deutsche, schweizerische Blöcke gezählt. Es war eher so vielleicht ein bisschen eher durcheinander. Also was können wir von dieser Aufstellung lernen? Erstens, es gibt nur einen einzigen Eingang, um rein in die Stiftshütte zu kommen. Nur einen einzigen Eingang. Es war nicht offen an allen Seiten, es gab einfach so eine Wand rundherum und dann der Eingang vorne. Das heißt, es gab nur einen einzigen Weg zu Gott. Man hätte keine Wahl, es gab nicht mehrere Möglichkeiten, oh ja, ich gehe durch den westlichen Tor oder südlichen. Nein, es gab nur einen einzigen. Und das ist wichtig, weil Gott sagt, ich mag, dass ihr zu mir kommt, aber ihr kommt auf meine Bedingungen, nicht auf eure Bedingungen. Und heute, wir hören das immer und immer wieder, es gibt mehrere Wege zu Gott, es ist egal, was man glaubt, es gibt ja vielleicht einen Gott und egal, wie du ihn anbetest, egal, ob du Jude bist oder Christ oder Muslim oder was weiß ich, das ist egal. Und was ich ganz witzig mit dem finde, ist, das ist auch nicht so in dem Leben. Wenn ich mit Olaf Scholz reden möchte, ich kann nicht einfach irgendwie zu ihm gehen. Es gibt ein Protokoll, es gibt ein Verfahren, wie ich zu ihm kommen darf. Ich kann ja versuchen, das umzugehen. Ich kann versuchen, vor seinem Haus zu warten. So dass wenn er rauskommt und dann ihn einfach stürmen, ja, Herr Scholz, ich möchte mit Ihnen reden über XYZ. Und was würde passieren? Wahrscheinlich kommen die Leibwächter dann. Ja? Also man könnte sagen, es gibt mehrere Wege zu Gott, aber nicht alle sind Wege, wo man gut ankommt. Also in dem Leben, in unserem tagtäglichen Leben, wir erfahren das nicht, dass es mehrere Wege zu einem höheren Autorität gibt. Es gibt nur einen Weg. Und auch war es so in der Stiftshütte. Warum wollte Gott im Zentrum sein? Nun, weil er das Wichtigste ist. Und er wollte mitten in Lage zu sein, zu schauen, er ist das Zentrum von dem Leben von den Menschen damals. Und er soll auch das Zentrum von unserem Leben sein. Das Letzte und vielleicht Wichtigste mit der Einrichtung vom Lager ist, habt ihr gesehen, wie es aussieht? Was für eine Form ist das? Ein Kreuz. Das ist ein Kreuz. Und wie gesagt, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass es so schön so aufgeteilt war in schönen verschiedenen Blöcke. Ich stehe mal ein bisschen aus dem Weg. Aber das ist kreuzformig. Ne? Und wer ist mittendrin, quasi mitten im Kreuz? Gott selber. Und hier haben wir im Alten Testament ein Bild dafür, dass Gott auf einem Kreuz sterben würde für uns. Ist das nicht genial? Sogar die Einrichtung vom Lager weist hin auf Jesus. Jetzt machen wir unseren Rundgang. Fangen an mit den verschiedenen Gegenständen. Also, die Ordnung ist wichtig. Es zeigt uns den Weg zu Gott. Und hier könnt ihr sehen, so ein kleiner Plan. Bisschen ungünstig, ich stehe mal ein bisschen aus dem Weg. Ihr hört mich sowieso, oder? Wenn ich so laut rede. Also wir fangen an hier auf der rechten Seite. Wir kommen rein und wir müssen durch diese verschiedenen Schritte gehen, um zu Gott zu kommen, in das Allerheiligste. Wir fangen an mit dem Altar, mit dem Brandopferaltar. Ich habe von jedem Gegenstand ein paar, also ein Bild oder etwas, was ich im Internet gefunden habe. Das war aus Holz und war mit Bronze oder Kupfer überzogen. Man durfte es nicht anfassen, man musste das so mit Stangen transportieren. Und es hat vier Hörner an den Seiten von dem Altar. Das Brandopferaltar, die Tatsache, dass es aus Bronze oder Kupfer besteht, ist wichtig. Alle Gegenstände, die außerhalb von dem kleineren Zelt sind, sie waren alle aus Bronze. Und in der Bibel ist Bronze oder Kupfer ein Symbol für Gericht. Gericht Gottes. Also bevor man Gottes Gegenwart erleben kann, muss man durch sein Gericht gehen. Also ist man würdig sozusagen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und der erste Gegenstand, womit man konfrontiert wird, wenn man Gemeinschaft mit Gott haben möchte, ist der Altar. Und was passiert auf dem Altar? Blut. Opfer. Sterben. Tod. Und das erinnert mich an den Worten von Jesu, wenn er sagt, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Also wir lernten damals als Volk, wenn wir zu Gott kommen wollen, dann müssen wir ein Opfer bringen. Es beginnt mit Tod. Und normalerweise hätte es begonnen mit unserem Tod. Wir mussten sterben für unsere Sünden. Aber Gott erlaubte uns damals, einen Ersatz zu bringen. Ein Tier stirbt, wir haben unsere Hände auf die Tier gelegt, wir mussten das tun und wir mussten dasselbe schlachten, nicht die Priester. Die Priester haben es dann auf dem Altar gelegt, aber jeder Mensch musste das machen. Jeder Mensch war konfrontiert mit seinem eigenen Tod. Ein Tier stirbt für mich. Das ist das Evangelium. Nicht ein Tier, sondern Gott. Jesus stirbt für mich. Der erste Gegenstand ist Gottes Gericht, Sterben, Blut. Das ist keine schöne Botschaft, aber wir müssen damit anfangen, weil sonst macht macht der Rest keinen Sinn. Und wenn wir heute zu Leuten kommen und sagen, Gott liebt dich, du bist eine wunderbare Person, Gott mag dich einfach segnen und so, das stimmt. Aber wenn man diese schlechte Nachricht nicht als erstes gekriegt hat, dann bedeutet das eigentlich letztendlich gar nichts. Ja, Gott denkt, dass ich cool bin, super, Gott liebt mich, wunderbar. Aber was für eine Nachricht es wird, wenn wir zuerst hören müssen, wir sind nicht gut genug. Wir haben den Tod verdient. Aber trotzdem liebt Gott uns. Und er ist zu uns gekommen, während wir seine Feinde waren. Wir waren nicht seine Freunde. Wir waren seine Feinde. Dann gehen wir weiter. Wir kommen zu dem bronzenen Waschbecken. Das besteht aus Bronze oder Kupfer und die Priester haben es verwendet, um ihre Hände und Füße zu waschen von all dem Blut. Ja. Und es wurde gemacht von den bronzenen Spiegeln der Frauen. Also damals hatten sie keinen Glasspiegel, sie haben Bronze genommen und das ganz doll poliert und da konnte man so ein bisschen die Widerspiegelung darin sehen. Und einige Frauen haben ihre bronzene oder kupfere Spiegel geopfert sozusagen, so dass sie die bronzene Waschbecken machen konnten. Ein schönes Symbol, oder? Als zweiter Gegenstand, was man begegnet, ist Wasser. Ist auch für mich ein Symbol für die Taufe. Nachdem man zum Glauben gekommen ist, nachdem Jesus für einen gestorben ist, man nimmt das an, dann kommt man und man wird gewaschen von den Sünden. Das ganze Blut ist dann weggewaschen. Ein Symbol für die Taufe, Symbol für neues Leben. Aber interessanterweise, das Wasser ist auch ein Symbol für das Wort Gottes in der Bibel. Wir lesen zum Beispiel in Epheser 5, 25 bis 26. Ihr Männer, liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat. Randbemerkung. Wow. Boah, das ist hart. Ja, das ist schwierig. Für Männer. Das weißt du, ne? Und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Man kommt zu Gott, man stirbt quasi, man wird wieder lebendig gemacht, man wird gewaschen und dann ist man rein und darf hineintreten, um eine Begegnung mit Gott zu haben. Als Randbemerkung, ich finde es so interessant, dass dieses Waschbecken gemacht worden ist mit dem Spiegel von den Frauen. Sie haben ihre äußerliche Schönheit vielleicht geopfert, indem dass sie ihre Spiegel weitergegeben haben, so dass andere Leute sozusagen innerlich schön werden dürfen. Jetzt kommen wir zu der goldene Leuchter, oder auf Hebräisch die Menorah. Das war das Einzige, was nicht gezogen war. Es war aus reines Gold. Und hier seht ihr, in Israel haben sie schon eine neue Version von der Leuchte gemacht. Sie haben übrigens alle Gegenstände fertig für den Bau von dem dritten Tempel, der noch nicht machbar ist. Also alles ist schon vorbereitet. Das steht in Jerusalem hinter Panzerglas. Man kann das wird an verschiedenen Orten dann aufgestellt und man kann das sehen. Ungefähr genauso hätte es damals ausgesehen. Und sie haben jeden Abend die Kerzen wieder angezündet. Und die Idee war, dass es ein ewiges Licht war. Es brennte immer. Und sogar auch am Sabbat, wo theoretisch alle Leute sich ausruhen mussten, die Priester haben gearbeitet. Und sie mussten diese Kerzen oder das Öl wieder anzünden, um Licht in der Stiftshütte zu haben. In der Bibel ist Licht immer ein Symbol für Gott. Man liest das sehr viel, zum Beispiel in Johannes, im Johannesevangelium und auch in seinem Brief. Licht ist gut, ist Gott, Dunkelheit ist schlecht, Teufel. Auch im zweiten Buch Mose, diese Feuersäule in der Nacht, dieses Licht in der Nacht hat uns geleitet auf dem Weg. Und im Judentum ist ein angezündeter Leuchter ein Symbol für den Messias und für seine Gegenwart. Also wenn er da ist, sozusagen sagen die Rabbiner, wenn der Messias kommt, dann ist der Menorah angezündet. Ich finde hier ein schönes Bild. Hier haben wir Priester und sie können ihre Arbeit machen innerhalb der Stiftshütte. Jetzt sind wir innerhalb, ne? Also alles ist zugedeckt, wir sind innerhalb den ersten Teil vom Zelt. Und sie haben sonst kein Licht. Und sie brauchen Licht, um ihre Arbeit zu machen, um zu dienen. Und woher kommt das Licht? Von dem Messias selber. Denn für mich ist diese Menorah, diese Leuchte ein Symbol für ihn, für seine Gegenwart. Und dass es auch ein ewiges Licht ist, es kann nicht erloschen werden. Also wir lesen das im ersten Kapitel vom Johannesevangelium. Das Licht hat in die Dunkelheit ist geschienen und die Dunkelheit hat das nicht erloschen. Oder wir sehen im 1. Johannes 1, 5 bis 7. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wir werden sehen jetzt alles, was in der Heiligste und Allerheiligste, das ist aus Gold. Also nicht mehr diese Gericht Gottes, diese harte Bronze, sondern schöner, leuchtender Gold. Und natürlich Gold, weil es was mit einem König zu tun hat. So königliche Metalle. Der nächste Gegenstand ist der Schaubrottisch. Das war wieder Holz überzogen mit Gold und die Priester haben darauf neues Brot täglich gestellt. Und es wurde auch verwendet für Trankopfer, also es war auch Wein auf dem Tisch. Wortwörtlich war das Wort für dieses Brot war das Gesichtsbrot. Gesichtsbrot. Ich denke, also heutzutage haben wir das Gesichtsbuch, Facebook, Gesichtsbuch, ja. Gesichtsbuch, ja, okay, ist nicht so witzig. Und dann hier haben wir das Gesichtsbrot. Und was damit gemeint ist, ist das Gesicht Gottes, das Brot von Gottes Gegenwart. Das Brot, was gegessen worden ist, quasi in dem mit der Gemeinschaft Gottes, in Gegenwart Gottes. Brot ist natürlich ein Symbol für Gottes Wort. Wir wissen das vom 5. Mose 8, Vers 3. Und er demütigte dich, also Gott demütigte dich, die Leute in der Wüste, und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Und ich als messianischer Jude, als Jude, der an Jesus glaubt, ich sehe natürlich darin auch ein Symbol für das ultimative Brot, Jesus. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns allezeit dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Hier haben wir ein Symbol für ihn. Für Gottes Gegenwart, Gottes Präsenz mit uns. Und was lesen wir wieder im ersten Kapitel vom Johannes-Evangelium? Das Wort, Wort, Brot, Wort, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Jesus, das Brot Gottes, war in unserer Gegenwart. Wir haben sozusagen das Gesichtsbrot gesehen. Herr Bo, auch vorhin gesagt, auf diesem Schaubrottisch gab es nicht nur Brot, es gab auch Wein für die Trankopfer. Also tausenden von Jahren davor, bevor Jesus gekommen ist, beim letzten Passamahlzeiten hat das Brot genommen und hat gesagt, das ist mein Leib. Und den Wein genommen und gesagt, das ist mein Blut. Sehen wir hier in der Stiftshütte diese Kombination von Brot und Wein. Ja. Also Gott hat alles vorbereitet für die, die das sehen wollten. Es steht alles da, alles schon im Voraus geschrieben. Jetzt machen wir weiter und wir sind immer noch in dieser erste Teil von dem Zelt. Es gab ja zwei Teile und im ersten Teil, der letzte Gegenstand, ist der Räucheraltar. Das war Holz überzogen mit Gold, genauso wie der bronzene Altar draußen, aber kleiner, viel kleiner. Und es war nur für Räucherwerk. Und zweimal am Tag, am Morgen und am Abend, haben die Priester diese Räucherwerk angezündet und es ist dann halt so dieser schöne Duft raufgegangen sozusagen zum Himmel. In der Bibel ist Räucherwerk immer ein Symbol für Gebet. Wir finden das in den zwei Testamenten im Psalm, steht da im Psalm 141, Vers 2 und dann in der Offenbarung 5, Vers 8. Lass mein Gebet wie Räucherwerk gelten vor dir, das Aufheben meiner Hände wie das Abendopfer. Und als es das Buch nahm, das Lamm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder, und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Das ist ein Teil der Beziehung mit Gott. Die Stiftshütte, ich habe schon vorhin gesagt, es geht um, wie kommt man zu Gott? Wie tritt man hinein in diese Beziehung mit Gott? Und ich finde es ganz passend, dass der Stufe gerade davor man in seine Gegenwart reinkommt, reintreten darf, dass der letzte Gegenstand ist der Räucheraltar, Räucherwerkaltar, weil man kommt in Gottes Gegenwart durch Gebet. Und es wird angezündet am Morgen und am Abend, und das erinnert mich sozusagen an, was Paulus geschrieben hat: Betet ohne Unterlass. Also die Gebet von Gottes Volk geht immer hoch zu ihm, Tag und Nacht. Es gibt dieses bekannte Lied,
Tag und Nacht steigt Lobpreis zu dir. Ja, die Idee ist, Gott wird immer angebetet, zu ihm wird immer gebetet, Tag und Nacht. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Und wir kommen, wir treten hinein in dem Allerheiligsten. Und das war, das ist Gottes Gegenwart. Und dort gibt es ein einziger Gegenstand, die Bundeslade. Das war wiederum mit Holz überzogen, überzogen mit Gold. Und innen drinnen, das war so ein Kasten, wo man Sachen reintun konnte, waren die 10 Geboten, eine Dose von Manna, von diesem Brot, himmlischer Brot von Gott, und Aarons Stab, was in der Wüste geblüht hat und gefruchtet hat. Und obendrauf gab es die sogenannten Sühnedeckel. Die Sünden waren zugedeckt. Also dort hat der Hohepriester einmal im Jahr das Blut genommen und das drauf gesprengt. Und es gab diese 2 große Cherubim, oder die Engel, 2 große Engel. Ich weiß nicht warum, vielleicht als Leibwachte sozusagen oder vielleicht als Warnung. Gott hat diesen Engel gestellt vor dem Garten Eden, nachdem er Adam und Eva rausgeschickt hat, als Warnung. Sie durften nicht zurückkehren. Und Gott sagt über diesen Ort, dort will ich mit dir zusammenkommen. Dort ist seine Gegenwart. Ich finde es schön, dass dort, wo Gott ist, ist Vergebung der Sünde. Und Paulus sagt es anders im Neuen Testament. Er schreibt, wo der Geist Gottes ist, ist Freiheit. Und das ist so tief verbunden. Also wenn wir in Gottes Gegenwart hineintreten, da finden wir Freiheit, da finden wir Vergebung, da finden wir Liebe. Ich finde es auch interessant zu sehen, was Gott geboten hat, dass wir da reinstellen sollten. 10 Gebote. Warum Gottes Gesetz dort, wo es um Vergebung handelt? Um eine Erinnerung, dass Gott ein gerechter Gott ist. Aber er ist auch ein Gott, der sein Versprechen hält. Und wenn wir das Gesetz Mose anschauen, die ersten 5 Bücher, man denkt immer, es geht nur um Regeln, um das, was man nicht tun darf und was man tun soll. Aber die Mehrheit von diesem Buch, von diesen 5 Büchern Mose, geht es um die Opfer. Und was zeigen Opfer? Den Weg zu Gott, das Evangelium. Also das Gesetz Mose, was die ganze Menschheit eigentlich verurteilt, und zeigt uns, dass wir nicht gut genug sind, dass wir den Standard nicht erreicht haben. In diesem Gesetz Mose, im gleichen Gesetz, gibt es auch den Ausweg, wie wir rauskommen können. Durch Opfer, durch das ultimative Opfer, durch Jesus. Dann haben wir diese Dose mit Manna. Und das sagt mir, oder das zeigt mich, Gott ist ein Gott, der für uns sorgt. Er ist gerecht. Aber er ist auch barmherzig und er sorgt für uns wie ein Vater. Er hat für mein Volk in der Wüste die ganze Zeit gesorgt. Sie hatten genug zu essen, sie hatten alles, was sie brauchten. Und dann das Letzte, Aarons Stab. Gott ist ein Gott, der uns auserwählt hat. Warum? Wegen seiner Liebe. Der ist ein Gott, der alles tun kann. Von einem toten Stab kann er Blumen und Frucht bringen. Das ist Gott, der alles kann. Also da haben wir sozusagen seine verschiedenen Eigenschaften, wer dieser Gott ist, dem wir begegnen. Also, in Zusammenfassung. Alles, was wir über Gott wissen müssen, finden wir in der Stiftshütte schon längst vor Jesus. Gott will mit uns wohnen. Gott will Gemeinschaft mit uns haben. Aber er ist heilig und gerecht und wir sind es nicht. Und deswegen können wir zu ihm kommen, nur laut seiner Bedingungen und nicht laut unserer Bedingungen. Wir können nicht sagen, oh ja, ich habe nicht alles so gut gemacht, wie ich das gemacht hätten sollen, aber sicherlich nimmt er mich trotzdem an. Nein, das ist nicht das, was er sagt. Es gibt nur einen einzigen Weg zu Gott. Jesus hat dasselbe erklärt. Ich
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Klar gibt's nicht. Und ja, das ist eine unpopuläre Botschaft heutzutage. Und ja, vielleicht für mich vor allem als Jude würde ich mir wünschen, für mein Volk, es gäbe eine Alternative, aber es gibt es einfach nicht. Ein einziger Tür. Witzigerweise, Jesus sagt später, ich bin der Tür. Nur ein Weg zu Gott. Und Gott will das Beste von uns haben. Nicht, weil er ein Diktator ist, ein autoritärer Gott, der einfach alles von seinen Leuten verlangt. Nein, weil er schon sein Bestes für uns gegeben hat. Und wenn wir zu ihm kommen und wir geben ihm unser Leben, er sagt, danke, ich habe mein Leben schon für euch gegeben. Gott bittet nicht, um Sachen von uns zu tun, das er noch nicht schon für uns gemacht hat. Er macht es zuerst. Er ist das ultimative Beispiel für uns. Wir kommen zu Gott gemäß seinen Bedingungen. Durch Blut, Tod, Sterben. Wir müssen gewaschen sein. Wir müssen im Gebet gehen. Und wir kommen letztendlich durch den Messias. Und wenn wir zu ihm kommen, vergibt er uns und er gibt uns Gemeinschaft mit ihm. Das, was wir brauchen, Vergebung, Versorgung, Freiheit, Liebe. Was können wir daraus lernen? Was hat das mit uns zu tun? Gut, ich habe das schon ein bisschen gesagt im Laufe der Predigt, im Laufe unserem Rundgang durch die Stiftshütte. Gott will das Beste für uns. Und manchmal ist es vielleicht schwierig für uns, das wirklich zu glauben. Wenn Sachen schief gehen in unserem Leben, ich weiß nicht, wie es euch geht. Meine Frau ist viel besser in dem. Wenn es schief geht in meinem Leben, dann drehe ich immer zu Gott und sage ihm, warum hast du das erlaubt? Und er sagt, weil ich das Beste für dich habe. Und manchmal geht es nur dadurch, sodass ich ihn besser kennenlernen kann. Gott weiß, dass wir nicht gut genug sind. Gott weiß, dass wir seinem Standard nicht entsprechen und dass wir das niemals machen können. Und vielleicht sind wir gute Menschen. Vielleicht machen wir gute Sachen. Aber letztendlich sind wir nicht perfekt. Und das ist Gottes Standard. Und der Grund dafür, warum wir nicht hineintreten durften, ohne Opfer, ohne gewaschen zu werden und so weiter und so fort, weil er heilig war, heilig ist und wir als Volk und wir heutzutage damals, wir waren es nicht und wir sind es nicht. Also der Standard ist, sind wir heilig oder sind wir es nicht? Es ist nur diese zwei Möglichkeiten. Man kann nicht so ein bisschen heilig sein oder halb heilig oder was auch immer das heißen soll. Man ist es oder man ist es nicht. Und deswegen braucht man Jesus. Gott weiß, wir sind nicht gut genug. Aber er hat auch gleich die Lösung zu uns geliefert. Und es ist nicht schwierig, ihn anzunehmen und ihm sein Leben zu geben. Wir lernen, dass Gott Gemeinschaft mit uns haben möchte. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich finde es manchmal sehr, sehr schwierig, viel Zeit im Gebet zu nehmen. Ich bin so abgelenkt von den vielen verschiedenen Sachen in meinem Leben, was ich noch tun muss, was ich noch anschauen möchte und so weiter und so fort. Bevor wir dann über WhatsApp oder Signal oder Telegram oder die verschiedenen sozialen Netzwerken sprechen. Aber Gott bietet uns diese Gemeinschaft an. Und ich merke so oft, dass ich meine Zeit verschwende mit guten Sachen. Mit Sachen, die okay sind, aber sie sind nicht das Beste. Und sie bringen nicht diese Zufriedenheit, die man in Gottes Gegenwart findet. Und Gott ist immer für uns da, wie ein Vater, wenn seine Kinder zu ihm kommen und sagen, Papa, hast du Zeit für uns? Er sagt immer ja. Er ist nie zu beschäftigt. Er hält das ganze Universum am Leben, aber trotzdem hat er Zeit für uns. Ist genial, oder? Wir müssen einfach hineintreten. Die Entscheidung liegt auf unserer Seite, nicht auf seiner Seite. Und das Letzte ist, Gott sorgt für uns. Und ich weiß nicht, in welcher Situation du dich jetzt befindest, ob du denkst im Moment, ah ja, alles geht locker, alles ist super, alles ist wunderbar, ich habe genug von allem, ich habe gute Beziehungen, ich habe genug Geld, ich habe einen Job, ich habe XYZ, ich bin versorgt. Oder du findest dich in einer Situation, wo du etwas brauchst. Gott ist der Gott der Versorgung und er hat das versprochen. Er wird uns versorgen. Und ich möchte dich ermutigen, indem heute Morgen, egal in welcher Situation du dich befindest, Gott ist da für dich. Und er sagt uns, wir sollen all unsere Läste auf ihn stellen, sozusagen, weil er für uns sorgen wird. Und so, ich möchte abschließen mit dieser Ermutigung auf die eine Seite. Gott will Gemeinschaft mit dir haben. Gott möchte dir versorgen. Gott möchte mit dir sein. Er möchte, dass du mit ihm bist. Und dann auch die Herausforderung auf die andere Seite. Bist du dafür bereit? Magst du Zeit mit ihm haben? Oder hast du andere Prioritäten? Hast du das Opferlamm Jesus angenommen, sodass du überhaupt hineintreten kannst? Oder wartest du immer noch? Du kannst Gemeinschaft mit Gott nicht haben, ohne durch ihn zu gehen. Lass uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so viel reingesteckt hast in diese Stiftshütte. Danke, dass du uns als Volk, als jüdische Volk, alles schon gezeigt hast im Voraus. Du, Jesus, Zentrum mit im, auf dem Kreuz für uns gestorben. Herr, bitte hilf du uns, wenn wir nicht zu dir kommen, wenn wir versuchen, das in eigener Kraft zu handeln oder zu machen, oder wenn wir abgelenkt sind von anderen Sachen. Danke, dass alles, was wir brauchen, ist in dir zu finden. Und danke, dass du jederzeit da bist, wenn wir zu dir kommen. In Jesu Namen. Amen.
Amen.